Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Wir blicken hinter die Kulissen. Analysen, Berichte und Debatten aus der Welt der Politik und der Märkte. Werde jetzt Mitglied und erhalte Zugriff auf unsere exklusiven Premium-Inhalte auf mikroökonomen.de.
Heute ist Mittwoch, der 27. November 2024. Willkommen zur 309. Ausgabe der Mikroökonomen. Hallo Ulrich, grüße dich.
Hallo Marco.
Ja, Hanna und Fred lesen den Sachverständigenbericht und derweil hatten wir einen Fachkräftemangel. Deswegen ist uns hier irgendwie die Sendung so ein bisschen zwischendurch mal rausgerutscht. Ich habe dann irgendwie mit dem Newsletter angefangen, bin aber irgendwie noch nicht zum Ende gekommen. Ich kann auch kurz sagen, das kommt dann auch demnächst. Da wollte ich mal mich mit dem Thema Zöllen beschäftigen. Aber heute soll es um was anderes gehen, beziehungsweise nur ganz kurz in Richtung Zölle. Nämlich versehen mit der Frage, versaut uns Trump nun die Umwelt? Mhm. Und der Ulrich hat ein CSU-Thema sich gegriffen. Ja, uns, Markus, hat er sich gedacht, Abwrackprämie 2.0. Da sollten wir mal drüber reden. Ob sie denn kommt, wie sie denn kommt und was es bringt oder eben auch nicht. Dann die allgemeinen Hinweise vorweg, wie immer. Wir haben im Mikrogespräch gerade noch den Tom Krebs. Bei der Foreign Times haben wir die Hanna Notte. Die Tage kommt dann auch ein Gespräch mit dem BDI über Rohstoffsicherheit in der deutschen Industrie. Da gibt es Probleme, haben wir kurz drüber geredet. Und ansonsten haben wir unsere Newsletter auslandsbericht.de für die Foreign Times und micronews.de für die Mikroökonomen. Foreign Times bzw. auslandsbericht.de ist kostenpflichtig. micronews.de ist kostenlos für die Mikroökonomen. Und ansonsten möchten wir uns wie immer, weil ihr es möglich macht, bei euch bedanken für die Premium-Abos, für den Zuspruch, für die Spenden, das Verteilen in den sozialen Netzwerken und überhaupt das Hören. Dafür vielen Dank. Und wenn ihr uns dazu noch was sagen möchtet, mh@mikroökonomen.de, da ist die E-Mail-Adresse, ich verteile es dann um oder beantworte. Und ansonsten findet ihr uns auf Twitter, Mastodon und Reddit jeweils als Mikroökonomen. Wobei ich sagen muss, Reddit, habe ich so das Gefühl, funktioniert für mich am besten im Sinne des Podcasts. Vielleicht konsolidieren wir das irgendwann mal. Ulrich, worüber sprechen wir denn heute nicht? Du hast da so einen ganz großartigen Vorschlag gemacht, den ich dir ein bisschen umgeschrieben habe.
Warte, da muss ich jetzt mal kurz in deine Notizen gucken, was du da vorgeschlagen hast. Also nachdem wir natürlich über, das darf ich noch nicht erwähnen, Cliffhanger. Wir reden heute nicht über einen neuen Vorschlag für eine Reichensteuer, den Veronika Grimm unterbreitet hat und mit den reichen und den starken Schultern der Gesellschaft, die Geld für Kitas und frühkindliche Erziehung bereitstellen sollten, versteht Veronika Grimm offensichtlich Studierende und denkt laut über neue Studiengebühren nach. Egal wie negativ die Erfahrungen mit der ersten Version waren, ist die Sache jetzt wieder in der Diskussion und ich will angesichts der schlechten Erfahrungen, die wir damit gemacht haben, eigentlich über dieses Thema überhaupt nicht wieder neu reden. Ich dachte, das Thema wäre durch.
Ja, da muss ich dann auch mal an Christian Lindner denken, der dann die Ausländer Studiengebühren wollte. Und auch über Christian Lindner werden wir uns heute nicht unterhalten. Falls niemanden ein passender Anlass einfällt, also einer würde mir einfallen, auch wenn es immer der gleiche ist. Für Christian Lindner kann man immer ganz gut nicht sprechen. So, damit sind wir beim ersten Thema. Ruiniert der Trump die Umwelt? Ich habe das mal so ein bisschen zugespitzt und ihr wisst ja, wir sind ein Wirtschaftspodcast, kein Politikpodcast, aber ich habe so das Gefühl, dass wir mal etwas auch grundsätzlicher über Donald Trump reden müssen, aber vor allen Dingen sollte ich mal das Ding da hinten auswachen. Warte mal, die Luftreiniger. Also, euch ist ja schon aufgefallen, Donald Trump ist zum nächsten Präsidenten der USA gewählt worden. Er wird dann irgendwann am 20. Januar wird er dann inauguriert und bereitet jetzt gerade die 50 Millionen Sachen vor, die er dann an seinem ersten Tag alle unterschreiben möchte. Mhm. Wahrscheinlich legt er dann die nächsten 4 Jahre auch einfach die Beine nach oben, geht nur noch zum Golfen, weil die Arbeit ist ja getan. Zumindest wünschen wir uns das alle.
Er musste zwischendurch noch ein paar seiner Minister wieder rauswerfen, weil bekanntlich nur noch Unfug reden.
Und ich freue mich schon sehr darauf, wenn Donald Trump und Elon Musk sich öffentlich zoffen. Das wird auch sicher sehr unterhaltsam. Aber seien wir ehrlich, nicht alles, was wir da sehen werden, wird uns gefallen, erfreuen oder belustigen, sondern viele Menschen machen sich ja jetzt durchaus Sorgen über das, was uns da dreut. Und ich habe da letztens irgendwie auf B-Sky so einen Taz-Artikel gesehen von der Ulrike Winkelmann verteilt. Da ging es dann auch drum, wie unschön das alles werden könnte. Ich habe ja immer so eine Neigung, gerade in solchen Situationen eher danach zu suchen, ob es denn wirklich so schlimm ist oder ob so schlimm sein muss oder wo da nicht eher Wege sind, wie es anders sein könnte, wobei letzteres, glaube ich, jetzt nicht unser Thema heute ist. Aber ich finde gerade diesen Umweltbereich sehr spannend, weil ich finde es alles nicht so klar, wie das dort gerade überall antizipiert wird. Aber ich glaube, die Ängste, dass Donald Trump in Sachen Umwelt jetzt nicht unbedingt der beste Präsident wird, das können wir alle ohne größere Recherche wissen. Er ist da einfach kein Fan, zumal das ist ja auch alles Vogue und überhaupt. Und dann hat er dann in seinem Wahlkampf dann auch tatsächlich das dann so gesagt, Drill, Baby, Drill, das war sein Schlachtruf. Also nieder mit den woken Windrädern, her mit dem Öl. Wir werden alles für Öl tun. Und ich war dann so, kennen wir das nicht? Hat er das nicht schon mal gemacht? Ja, nicht so ganz. Also in seinem Wahlkampf 2016 war das Öläquivalent quasi Kohle. Und da wollte er den Kohlebergbau revitalisieren. Und den hätte Obama mit seiner Umweltregulierung kaputt gemacht, tot gemacht und so weiter. Und am Ende seiner Amtszeit, kann man sagen, sah es dann wie folgt aus, also Ende der Amtszeit Donald Trumps. 30% weniger Kohle produziert als zuvor, Kohleminen wurden geschlossen, Kraftwerkskapazität sank um 15%, so viel wie bei keinem anderen Präsidenten. Und in der Kohle direkt sind 5.300 Arbeitsplätze vernichtet worden, was seinerzeit 10% der Workforce, also der Arbeitskräfte in der Branche, ausmachte. Das heißt, Donald Trump hat, wenn man auf die Kohle guckt, nicht sehr erfolgreich agiert. Und jetzt ist also Öl das Nächste, was er sich vorknöpfen will. Wenn man darauf aufbauen würde, könnte man fast sagen, ja bitte gerne, weiter so Donald. Aber da stecken natürlich noch andere Wahrheiten drin. Also es ist zumindest so, dass Öl aktuell besser dasteht als seinerzeit Kohle. Also Kohle war damals einfach ein auslaufender Rohstoff. Es gab schlichtweg Erdgas. Ja, also es war allen klar, Kohle kannst du wegmachen, Erdgas kannst du hernehmen, das ist billiger, sauberer. Warum sollte sich irgendjemand mit Kohle befassen? Außer eben diejenigen, die da einen Job in dieser Kohlebranche haben und denen vielleicht da die Arbeitslosigkeit droht. Was, wenn du 60 bist, vielleicht nicht mehr ganz so schlimm ist, als wenn du 30 bist. Auch mit 60 in den USA einen Arbeitsplatz zu verlieren, ist, glaube ich, ungeachtet dessen immer schlecht. Aber auch Öl ist ein Rohstoff. Ja, ich weiß nicht, ob man so formulieren kann, aber der seine besten Zeiten auch schon gesehen hat. Ne? Also wir haben zwar da immer noch so kleine Steigerungen, da 0,6% in der Produktion da jährlich, aber also es ist alles absehbar, dass das auch ein Ende finden wird. Und ich glaube, in dem Falle reden wir jetzt über die Ölbranche im Westen. Also wir reden ja über Donald Trump, USA, aktuell ja auch der größte Produzent. Ich glaube, wir haben über 20% Marktanteil an der Produktion. Und aus dieser Gesamtlage setzt sich für eben diese westliche Ölförderbranche, glaube ich, eine Interessenlage aus 4 Punkten zusammen. Und zwar, die Ölbranche würde gerne so lange wie möglich Öl fördern und daran verdienen. Ich glaube, das ist völlig klar, das will ja jeder. Aber, naja, und jede Verzögerung bei dann Elektroautos und oder einem späteren Aus der Ölheizung, das ist dem zuträglich. Also das ist definitiv ein Interesse von ihm. Das Geld, was dabei verdient wird, das wird aber im Regelfall aktuell nicht mehr da reinvestiert in die Ölförderung. Weil wenn du da investierst, investierst du auf 20 Jahre. Und in 20 Jahren, naja, also da wird zwar immer noch Öl geben, dessen bin ich mir ziemlich sicher, aber das wird dann weniger gebraucht als heute. Deswegen liegt auch der Fokus in dieser Branche schlichtweg auf Ausschüttungen, Aktienrückkäufe und Dividenden. Und solange das Geschäft mit dem Öl läuft, ist die Branche dann daran interessiert, ihre Kosten so niedrig wie möglich zu halten. Kann man, glaube ich, auch sagen, Umweltauflagen gehören zu diesen Kosten. Das ist definitiv ein Feld, in dem Donald Trump beitragen kann, indem er Umweltauflagen kürzt. Das hat er übrigens bei der Kohle. Das hat er übrigens bei der Kohle auch gemacht, hat nur nicht viel geholfen bei der grundsätzlichen Bewegung weg von Kohle. Und dann hat die Branche natürlich ein großes Interesse daran, Alternativen zu finden, in denen sie Einnahmen generieren kann. Wobei sich diese vier Punkte, ne, also ist ja auch klar, das überschneidet sich manchmal. Zum Beispiel kann man ja Carbon Capture Technologie mitentwickeln und nutzen und dadurch sein Öl ja sich wieder mal schön rechnen. Also das wird dann halt grün, das Öl. Deswegen sind die auch so daran interessiert. Aber ungeachtet dessen, die Bewegung ändert das auch nicht wirklich, sondern das ist dann etwas für diesen Bereich. Und da sollten wir im Westen immer dran denken, wenn wir dann alle Elektroautos fahren, wird es Gegenden in der Welt geben, die nicht unbedingt schon so weit sind, dass sie dann auch diese Elektroautos fahren. Das ist noch so ein ganz großer, unbekannter Bereich, bei dem ich noch nicht viel Lösungen gesehen habe und auch noch nicht absehen kann, wann sich da was umsetzt. Schauen wir mal als erstes auf den Ölpreis. Ihr kennt das ja schon bei uns, ne? Also der WTI, das ist die Texas-Variante des Öls, liegt bei $69 und der Brent, die Nordseesorte, bei $73. Und das sind Preisgefilden von vor ungefähr 3 Jahren. Also da kann man wirklich sagen, der Preis von Öl in den letzten 3 Jahren ist ein klein wenig nach oben gegangen, aber grundsätzlich eher stabil. Der war natürlich zwischendurch auch mal viel höher als jetzt, ne? So bei 85, 88, so in diesem Bereich. Aber naja, sondern wie immer die kleine Erinnerung, wenn wir schon mal über das Öl reden. Saudi-Arabien hat aufgrund seiner Investitionserfordernisse einen Break-Even im Haushalt bei $96. Das aber nur am Rande. Die Zahlen sind von April. Und soll jetzt aber heute um die USA gehen und dort wiederum liegt der Minimum-Break-Even für so ein Ölfeld. Also das ist ja noch keine Öloligarchie da, die USA, von daher kann man das nur auf Ölfeldbasis betrachten. Das liegt jedenfalls so im Bereich $38. Es gibt ein paar Felder, die sind auch bei 30. Ne? Man hat ja da immer so diese Ausreißer nach unten auch, aber wenn man das wirklich seriös betrachtet, dann ist man halt bei diesen 38. Wir sehen aktuell, dass die Ölpreise eher am Sinken sind. Es gibt immer mal wieder so aufgrund geopolitischer Ereignisse im Nahen Osten so einen kleinen Schub nach oben, so einen kleinen Nachfrageschub. Ist dann immer verbunden mit so Ängsten, dass dann da irgendwas ausfällt oder ein Ölfeld mal abfackelt oder irgendwie die Lieferungen unterbrochen werden oder Iran die Straße von Hormuz schließt und ähnliches. Also das hat sich aber auch nicht durchgesetzt, sondern aktuell sehen wir einfach eine große Nachfrageschwäche in der Wirtschaft, die wiederum dann auch beim Öl sich abzeichnet. Und das ist dann auch der Grund, weswegen die OPEC Plus aktuell ihre geplanten Förderhöhen, die sie ja eigentlich die ganze Zeit erhöhen möchte, ich glaube seit einem halben Jahr oder so wollen sie die erhöhen, da kommen aber nicht dazu, weil sonst würden sie sicher die Preise selber senken. Also halten sie dann die Förderung lieber stabil. Was passiert also mit diesem Wissen, das wir uns jetzt angeeignet haben, wenn in den USA Donald Trump ins Amt kommt am 20. Januar und dann geht er los und sagt Drill, Baby, Drill und alle sagen Yay und tun das, dann würde ja, also wenn wir das wirklich ernst nehmen, würde dann ein vorhandenes Ölangebot ausgeweitet werden. Es würde also mehr Öl auf den Markt kommen und dann würde der ohnehin schon niedrige Ölpreis sinken. Na, Ulrich?
Ja, ja, korrekt. Ich widerspreche dir nur.
Was, du widersprichst mir nur? Was?
Nein, alles gut.
Man würde aber auch, um dieses Drill Baby Drill zu machen, ja investieren müssen. Das heißt, man investiert dann in seine eigene Margenschwäche hinein. Also ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Jedenfalls, ich würde sagen, nein, nicht so geil. Und die Ölbranche selber sagt, ja, nee, eigentlich finden wir es auch nicht geil. Da hörst du dann eher so Sachen wie, ja, also wir können uns schon vorstellen, dass wir so gegen Ende des Jahrzehnts 2 Millionen Barrel mehr fördern. Und wenn wir dann mal gucken, wie viel wird denn aktuell gefördert weltweit, dann sehen wir da so 103 Millionen Barrel am Tag. Dann wollen die 2 Millionen mehr machen. Das ist ein Ticken weniger als 2%. Also auch nicht so geil. Da dann vielleicht nochmal so der Hinweis, so ein sinkender Ölpreis, das tut natürlich immer allen weh. Also so grundsätzlich, wenn du weniger einnimmst mit dem Öl, dann geht vielleicht dein Umsatz nach oben, wenn du Glück hast, aber du nimmst halt pro Barrel dann weniger ein. Und das wiederum tut dann allen weh, aber es tut dann immer dem am meisten weh, der den höchsten Förderpreis hat. Ja, also wir haben ja gerade gesagt, USA, das ist so im Bereich $38. Saudi-Arabien hat ein Break-Even für so ein Ölding bei $10. Also wenn er es mal rein auf den Break-Even-Förderkosten bezieht. Ne? Mhm. Und da kommt natürlich keine US-Förderung mit. Das heißt, je mehr wir uns diesen $38 nähern, desto schmerzhafter wird es dann für die USA. Und die Saudis können das theoretisch locker aussitzen, während die anderen dann irgendwann beginnen, Verluste zu machen. Und wenn wir da mal auf den Chart im Öl gucken, erinnern wir uns vielleicht, ach so, ja, da war ja was. Da war ja irgendwann mal der Öl-Future negativ. Puh, also die Saudis haben da mal so richtig einen reingehauen, um ein paar Konkurrenten aus dem Markt zu kegeln. Und auch da, muss ich sagen, hat man sich ja irgendwo mittlerweile auch arrangiert. Das heißt, niemand wird gucken, dass da dem anderen zu stark wehgetan wird, weil ich glaube, das sitzt noch vielen tief im Gedächtnis. Und entsprechend aus US-Investoren-Sicht ist da wirklich wenig Spielraum für Drill, Baby, Drill. So, was Trump für die Ölbranche tun kann, ist im Grunde ja auch das, was er für Kohle tat. Ich habe es gerade eben gesagt, Deregulierung. Ne? Also weniger Umweltauflagen und ähnliches. Und während das wiederum die Margen dann etwas verbessert, ne? Also hast dann vielleicht nochmal $1 oder $2 weniger Kosten, weil du da nicht so sehr auf diverse Sachen achten musst. Ja, am Ende ist das aber nicht das, was kriegsentscheidend ist. Ne? Also das ist jetzt nicht das, wo jetzt jemand sagt, boah, die $2 da, die da investiere ich aber rein, um die zu kriegen. Nee, im Gegenteil, das fördert lediglich diese Mitnahmeeffekte, die man kennt. Ne? Also du zahlst höhere Dividenden und kaufst mehr Aktien zurück. So, Ölfirmen haben, und das haben sie in der letzten Zeit tatsächlich sehr direkt gesagt, im Grunde kein Interesse an allzu großer öffentlicher Aufmerksamkeit. Wenn du über so eine Deregulierung sprichst, und das meine ich jetzt in zweifacher Hinsicht, einmal Deregulierung für die Ölfelder, aber auch die Klimaregulierung, die ein Donald Trump ja vielleicht deregulieren möchte, da sagen so die Ölkonzerne, wenn man da mal so verschiedene Interviews hört, ja, natürlich ist da einiges an Regulierung verbesserungswürdig, aber wir haben schon ein großes Interesse daran, dass da verlässliche Regeln sind, die auch nicht zu aufreizend in die Gesellschaft hineinwirken. Na, also meint Öl wie auch Klimaschutz, weil das beruhigt halt auch die Leute. Ne? Und wenn die Leute beruhigt sind, dann wird weniger geklagt, dann hast du weniger Probleme, weniger Proteste, hast halt einfach mehr Spielraum innerhalb der Gesellschaft. Und so ein Ölkonzern, der das dann halt auch wirklich alles mal durchkalkuliert, der denkt dann halt auch an sowas. Donald Trump vielleicht eher nicht. Öffentlicher Widerstand, ne? Da kannst du ja mal so ein Feld blockieren, dann diese ganzen Gerichtsprozesse, Klagen, die dann so als Risiko gebucht werden müssen, die Bilanz, dann hast du auf der Hauptversammlung mehr Ärger, obwohl es doch gerade wieder besser lief. Und natürlich, das ist immer so ein zweigleisiges Ding, Druck auf die Politiker vor Ort, also innerhalb der Bundesstaaten, da Umweltauflagen auch nochmal schärfer anzugehen, wenn denn schon die Regierung dort im Groben alles niederwalzt. Also da gibt es ja verschiedene Ansatzpunkte für Aktivisten. Dann gibt es halt noch so diesen Punkt, dass die Ölbranche im Grunde von Bidens IRA, also dem Inflation Reduction Act, doch auch profitiert. Ja, also natürlich sind da Sachen drin, die ihr nicht so gefallen, diese ganzen Förderungen für Offshore und so weiter. Aber da sind dann halt auch mal Steuerteile für erneuerbare Brennstoffe, Kohlenstoffabscheidung, also dieses Carbon Capture und diverse Wasserstofftechnologien mit da drin. Alles Sache, die so eine Ölbranche durchaus im Blick hat und rein investiert und dafür dann halt wieder Vorteile an anderer Stelle hat und die sie eigentlich nicht aufgeben möchte. Und da kann man dann, wenn man sich das dann so anguckt, auch vermuten, aha, interessant, da würde der Trump, wenn die sich da so beschweren, und das haben sie schon während des Wahlkampfes gemacht, dann wahrscheinlich eher nicht rangehen, sondern er würde versuchen, nur die Sache zu killen von diesem Ira, die ihm nicht gefallen und seinen Leuten, was aber wiederum dann auch, naja, auf widerstrebende Interessenlagen in diesen roten Staaten führt, die ja auch davon profitieren, dass es dann halt direkten Umweltschutz vor Ort gibt, dass da Projekte gefördert werden für Solaranlagen und so weiter und so fort. Da gibt es ja einiges, das war ja auch immer so gebaut. Das heißt also, auf der einen Seite hast du dann halt die Ölindustrie, die sagt, oh ja, das und das vom IRA gefällt mir dann doch ganz gut. Und auf der anderen Seite hast du dann die Bundesstaaten, die sagen werden, boah, wir haben jetzt hier aber auch schon so eine kleine Industrie aufgebaut, die schützen wir jetzt auch noch gerade vor den Chinesen da mit den Solardingern, da können wir da jetzt nicht da den Hahn rausstöpseln, das wollen wir eigentlich nicht. Und dann hast du so von verschiedenen Seiten Stimmen, die einfach sagen werden, naja, lass mal, und dann bin ich mal gespannt, was dann am Ende wirklich rausfliegt. Also ich gehe mal davon aus, dass das tatsächlich bei der Regulierung der Fall sein wird. Ja, da musst du dann halt weniger aufs Methan achten oder sonstigen Kram. Aber grundsätzlich wird das der Hauptansatzpunkt sein aus meiner Sicht. Das heißt, widerstrebende Interessen innerhalb der Peer Group führen dann zu einer Konvergenz der Interessen. Und der spannende Punkt für mich ist im Grunde und in diesem Zusammenhang die US-Autoindustrie. Die haben ja durch China nicht wirklich eine Wahl, was sie da demnächst tun werden, sondern die müssen schlichtweg Richtung Elektroautos schreiten. Wir sehen das auch in Deutschland sehr stark. Bist du hinten dran, musst du aber mitmachen, weil auf einmal kaufen alle chinesischen Verbraucher Elektroautos. Befördert durch den Staat, ausgelöst, aber wird dann ab einem gewissen Punkt auch zum Selbstläufer. Natürlich gilt das auch für Tesla. Wir kennen das Problem, ne? Wir haben ja auch schon mal länger bei einem Beispiel VW drüber gesprochen. Hast halt kein Angebot, gibt es auch keine Käufer. Und das, was da in China passiert, wird natürlich dann mit der Zeit auch in den westlichen Gesellschaften passieren. Da können wir dann drüber streiten, ob das jetzt ein Jahr dauert, 4 Jahre, 10 Jahre. Aber irgendwann im Lauf der Zeit von Trumps Präsidentschaft wird das Thema dann doch intensiver. Das heißt, wir haben hier so ein Trump-Lager, und jetzt kommen wir so ein bisschen zu diesen Zöllen, ein starkes Interesse daran haben, dass es mehr heimische Produktion gibt und somit mehr heimische Arbeitsplätze. Und wir sehen aktuell, dass Trump das sehr genau im Blick hat, weil er auch seine ersten Zollideen geäußert hat. Ne? 25% auf Mexiko und Kanada sowie weitere 10% auf Waren aus China. Und mit Kanada und Mexiko befinden sich die USA ja in einem Freihandelsvertrag, den Trump selbst neu verhandelt hat. USMCA nennt sich das Ganze. 2026 steht das eigentlich zur Überprüfung an, ne? Nach 6 Jahren. Aber Trump zieht die Verhandlungen mit seiner Aktion dann wahrscheinlich vor oder versucht das zumindest. So können wir davon ausgehen, dass wir nächstes Jahr darüber reden werden. Das Ganze ist jetzt äußerst interessant, weil im Grunde wird es dazu führen, dass viele Autohersteller, die sehr gerne in Mexiko sind, weil es dort eine Umsatzsteueraussetzung gibt, Zollverringerungen für Leute, die produzieren. Dann hat Mexiko eine wirklich gute Lieferketteninfrastruktur, wie auch eine gute Infrastruktur für Autohersteller und hat dann auch noch Freihandelsabkommen, die kombiniert, ich glaube 13 Freihandelsabkommen sind es, die aber 50 Staaten umfassen. Das heißt, du hast von Mexiko in der Produktion aus viele Möglichkeiten. Wenn Trump jetzt aber die Anreize so legt, dass die US-Autoindustrie investieren muss in die USA, und das würde auch die deutsche Autoindustrie betreffen, die müssen Fabriken in den USA aufbauen, dann stellt sich ja die große Frage, was für Fabriken sind das denn? Würde man da jetzt noch beginnen, massiv Produktion für Verbrennerautos aufzubauen? Wenn man in China ohnehin schon dabei ist, jetzt die Elektrotechnik umzusetzen und einzuführen und da auch die ersten Erfahrungen sammelt mit chinesischen Partnern, würde man dann jetzt noch investieren mit Blick auf die nächsten Jahre in Verbrennerautos? Oder würde man sagen, naja, entweder finden wir so Twitter-Lösungen oder wir gehen da all in Elektro und gucken, dass wir die Verbrenner in Mexiko produzieren weiter, das was schon da ist, und dann sind die halt teurer. Und dann würde man vielleicht auch so die Situation nutzen, die Wettbewerbsfähigkeit von Elektroautos zu erhöhen. Und dann könnte man das auch noch auf Trump schieben. Mhm. Ist nur so ein Gedanke, kann aber sein. Wir werden uns das in den nächsten Monaten und Jahren angucken, wie es dann wirklich sein wird. Vielleicht noch der Hinweis, es ist wirklich, also ich lese gerade diesen Robert Lighthizer, also die Ideologie ist wirklich, man macht die Zölle hoch, damit die Produktion in die USA zurückkehrt. Da wird zwar alles teurer, das weiß man, aber man nimmt es quasi hin. Und der Markt wird ja auch darauf reagieren und der wird dann aber auch so darauf reagieren mit Blick auf die Zukunft. Also welche Investitionen lohnen sich und welche nicht. Da habe ich jetzt sehr viele Fragezeichen, ob das nicht dazu führt, dass dann genau das, was Trump eigentlich nicht möchte oder was er ideologisch ablehnt, nämlich diese woken Elektroautos, da wird es ja auch die Förderung eingestellt worden oder soll die Förderung eingestellt werden, dass das die nicht wiederum befördert. So, dazu kann man sagen, Tesla hat seine Fabriken in USA. Ich glaube, eine in Mexiko haben sie. Da ist es aber sehr ruhig geworden, habe ich irgendwann mal bei Rest of the World gelesen. Also das ist jetzt auch nicht so das große Ding. Da sind die Investitionen wohl etwas zurückgehalten worden aufgrund der Nachfrageflaute. Jedenfalls hat Tesla natürlich da unmittelbar einen Wettbewerbsvorteil, wenn sie eine US-lastige Produktion haben. Deswegen stört sie das Wegschlagen dieser Förderung für Elektroautos vielleicht gar nicht so stark, wenn gleichzeitig auch diese Zölle auf, naja, dann Autos aus Mexiko kommen.
Gilt wahrscheinlich auch genauso für die Batterien, ne? Also viele, obwohl die Batterieförderung durch das IRA ja auch aufgebaut wurde in den USA, aber die Batterien aus China sind ja auch jetzt heute noch häufig ein Bauteil. Tesla produziert die Dinger aber eben auch schon lange selber. Das heißt, auch bei den Batterien und den Zöllen ist Tesla nicht betroffen, während die anderen zumindest, bis die Batteriefabriken in den USA aufgebaut sind, davon auch betroffen sind. Deshalb leidet Tesla am wenigsten.
Ich finde es sehr offensichtlich, dass Elon Musk davon erstmal profitieren wird. Also so die ersten Sachen, die passieren, davon wird er definitiv profitieren. Ich würde dem dann aber auch noch wieder entgegenhalten, ganz so einfach ist es nicht. Wir reden ja hier über eine große Branche, vor allen Dingen, wenn wir jetzt darüber reden, dass Fabriken gebaut werden sollen. Da geht es dann auch um Arbeitsplätze und wenn es um Arbeitsplätze geht, geht es um Loyalitäten und da wird die bestehende Autobranche noch sehr viel politisches Leverage entwickeln und so eine USA bestehen halt, ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt, eben nicht nur aus dem Federal State, sondern eben auch aus diesen Bundesstaaten. Die wollen wiedergewählt werden, die Senatoren, die wollen die Arbeitsplätze haben, sich damit brüsten und so weiter. Also ich glaube, da ist das letzte Wort bei weitem noch nicht gesprochen, auch unabhängig der Frage, ob Elon Musk und Donald Trump irgendwann nicht doch noch aneinander knallen. Ne? Mhm. Das wird das Einfallstor dann sein gegenüber Musk und Trump. So, und das führt uns zu einer sehr grundsätzlichen Sache, die ich an der Stelle immer wieder betone, weil ich immer das Gefühl habe, das ist gar nicht so klar, zumindest in der öffentlichen Debatte. Nichts ist gesetzt. Also auch unter Trump endet nicht so, wie es startet, meist ja mit viel Getöse, entwickelt sich dann auf eine ganz andere Art und Weise, moderiert sich teilweise aus oder wird ganz groß angekündigt in der Umsetzung, ist dann aber eher so eine kleine Gurke. Also wir müssen bei diesen Sachen erst abwarten, was er überhaupt macht und dann abwarten, wie sie es auslässt. Ich glaube, eins der größten Assets, die man hat in den Verhandlungen, sind dann diese Infights bei den Trump-Leuten, die sich ergeben. Die Wirtschaft in den USA, die neigt eher nicht zu Zimperlichkeiten, was das betrifft, sondern die haben da alle ein großes Ego und versuchen sich durchzusetzen. Also da ist aus meiner Sicht der größte Fehler, dass wir jetzt beginnen zu antizipieren, was der Trump höchstvermutlich tut und darauf jetzt auch dann schon reagieren. Und ich finde, die Ukraine ist da ein sehr schönes Beispiel. Da antizipiert die europäische Politik, dass mit Trump die Zeit des Verhandelns kommt und nimmt aber in ihrem eigenen Handeln jetzt schon Ergebnisse dieses Vorgangs vorweg. Ne? Scholz ruft dann einfach beim Putin an, ohne was zu bekommen, weil er glaubt, das hilft ihm in seinem Wahlkampf. Sieht aber vor allen Dingen schwach aus und der Putin sendet dann auch gleich die entsprechenden Signale, was er von Olaf hält. Das Lustige ist dann, der Putin, und das ist halt das, was wir sehen, der Putin, der sitzt dann nur noch da und wartet ab, was sein Gegenüber an eigenen Zielen reduziert und absenkt, ohne überhaupt was verhandelt zu haben und verliert dann in den Verhandlungen noch mehr. Und so ist das jetzt mit allem, was wir hier sehen. Wenn wir Maßnahmen ergreifen, dann sollten das nur Maßnahmen sein, die quasi uns stärken, die aber definitiv nichts von dem vorwegnehmen, was eventuell vielleicht der Trump am Ende irgendwie tun könnte. Aber was diese Zollthematik betrifft, ich glaube, das ist denen sehr ernst. Das ist ein richtiger Ideologieschwenk, der da stattgefunden hat, wo auch immer mehr Republikaner, die sich dem anschließen können. Und ich will dazu eine Sache sagen. Ich halte den Gedankengang, dass man Wege suchen muss, Industriearbeitsplätze im eigenen Land zu halten, nicht für verkehrt. Also niemand kann Interesse an einer kompletten Deindustrialisierung haben. Also bei einer Autobranche, da stehen ja auch noch ganz andere Sachen dahinter, die dann an Wissen wegfallen. Und das kann man sich im Grunde als Staat, der auf der Weltbühne, ernst genommen werden möchte, nicht leisten. Da sollten auch wir uns halt überlegen, wie wir dann damit umgehen, dass China die Weltmärkte mit billigen Waren flutet, dass sie Technologie quasi ja immer noch zu sich transferieren. Ja? Also da kann man auch sagen, China ist jetzt so groß, das sollten alles Sachen, die sollten mal aufhören und so weiter und so fort. Jedenfalls kann man, glaube ich, mit Trump in einer gewissen Weise sehr gut umgehen, wenn man Angela Merkel glaubt. Sie hat gesagt, das ist vor allen Dingen auf einer Gefühlsebene findet er statt. Ja? Und da muss man halt gucken, wie man die anspricht. Das kann sehr einfach sein oder sehr komplex, je nachdem, was man dann halt macht. Ne? Also man kann sagen, man macht viele kleine einzelne Gewinne, die man alle groß ankündigt für ihn. Oder man verquickt halt die Dinge so miteinander, dass es einen riesengroßen Topf gibt, den so groß wie noch nie jemand geschaffen hat. Und Trump hat es geschafft. Das sind alles so Ansatzpunkte, die man dann haben kann, die man sich halt überlegen muss, wie man dann so eine Verhandlung führt. Aber das sind natürlich Sachen, die werden wir dann sehen, die werden wir aber nicht in öffentlichen Diskussionen erleben, weil darüber spricht ja keiner. Das wäre auch dumm. Amen.
Ja, ich bin sehr gespannt, wie das ausgeht, wenn Elon Musk da mit am Tisch sitzt bei so Verhandlungen, ob das dann wirklich alles im Geheimen abläuft oder ob er doch Sachen rauspullt. Nee,
alles wird getwittert. Die EU, die will ich regulieren bei meinem Twitter, die Schweine.
Genau. Ja, es sind schon Koalitionen deswegen geplatzt, weil Teile immer alles direkt an die Axel Springer-Journalisten weitergeplappert haben hier in Deutschland. Und ja, mein Gott, Elon Musk ist schon ein Typ, der dazu neigt, so Sachen rauszuplappern.
Er hat sich aber auch jetzt im Geheimen mit Irans Botschafter da getroffen und schon mal vorgefühlt, wie man mit Iran zusammenarbeiten kann. Das ist dann natürlich auch sofort geleakt worden, hat er aber nicht exklusiv auf Twitter verkündet.
Ja, immerhin.
In dem Sinne, ich habe jetzt natürlich einen kleinen Dreh da reingemacht mit der Autobranche, aber ich glaube schon, dass das so zeigt, dass diese ganzen Themen mit der Umwelt und dem Abbau von Umweltregulierungsgeschichten und sonstigen, aber auch dieses Nichtfördern von Umweltmaßnahmen oder von neuen Technologien, die uns da helfen, dass das, glaube ich, auch nicht grundsätzlich so einfach zu sehen ist, wie es immer wieder dargestellt wird, sondern ich glaube, da müssen wir wirklich vorsichtig sein, da nicht zu pessimistisch zu werden. In dem Sinne, Ulrich, schreiten wir voran zur Abwrackprämie 2.0. Endlich tut mal einer was.
Na, es tut noch keiner was. Es ist nur ein Vorschlag. Aber ich fand das einen ganz interessanten Vorschlag, weil die Abwrackprämie, die wir 2009 ja schon mal in Deutschland ausprobiert haben, in der großen Finanzkrise, kam die in der Beurteilung der Ökonomen eigentlich nicht wirklich gut weg. Nochmal zur Erinnerung, 2009 gab es Geld für die Verschrottung von alten Autos, allerdings nur, wenn man gleichzeitig ein neues Auto gekauft hat. Das war Bedingung. Die negative Beurteilung kam vor allem aus der Ecke der Umweltökonomen und Umweltpolitiker, die gesagt haben, das war ganz schön teuer. Also die Maßnahme hat 5 Milliarden gekostet damals. Hätte gar nicht so wahnsinnig viel gebracht, weil die neuen Autos nicht so viel besser waren als die alten Autos, die man verschrottet hatte. Außerdem sei die Maßnahme ungerecht gewesen, weil davon nur Leute profitiert haben, die sich ein neues Auto kaufen können. Und naja, wenn du kein gutes Einkommen hast, kaufst du dir meistens auch kein neues Auto, sondern kaufst dir eher so ein Auto, was aus dem Leasing schon 2-3 Jahre gefahren ist und schnappst dir das dann, weil du dann halt locker 40-50% schon sparen kannst nach der kurzen Laufzeit und das Auto trotzdem noch 10 Jahre hält. Allerdings, ich glaube, ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob wir das sogar hier schon ganz am Anfang im Podcast diskutiert haben, aber zumindest damals auf Twitter wurde das halt diskutiert oder damals noch in Blogs, ne, die ja damals noch ein heißes Ding waren. Gab es durchaus Leute, die diese Maßnahme anders beurteilt haben und zwar nicht aus der Umweltsicht, sondern das einfach als Konjunkturprogramm gewertet haben, was es am Ende wahrscheinlich auch einfach war. Die deutsche Automobilindustrie hat die Maßnahme stabilisiert. Es gab einen richtigen Nachfrageboom, obwohl weltweit Krise angesagt war. negative Beurteilung deswegen, weil Mitnahmeeffekte, ne, Leute kaufen nur ein Auto, die eh vorhatten, sich ein Auto zu kaufen. Das heißt, die Käufe sind nur vorgezogen und nachdem 2009 dann abgelaufen war und alle ihr Auto bekommen hatten, 2010 ein Nachfrageeinbruch. Stimmt auch alles, war allerdings doch nicht so schlimm, weil in der schlimmsten Phase der Finanzkrise der Autoabsatz in Deutschland und damit die deutsche Automobilindustrie und die europäische etwas eingeschränkter auch, halt wirklich stabilisiert wurden. Trotzdem, zusammenfassend, Ökonomen waren nicht wirklich davon überzeugt, dass das eine preiswerte, wirksame Maßnahme ist für die Umwelt, noch viel weniger als für die Wirtschaft. Aber die Wirtschaft hat es stabilisiert und als Konjunkturprogramm war das dann doch durchaus okay. Bei der Beurteilung der Umweltauswirkungen gab es aber wirklich wenig positive Stimmen. Das war der Teil, der immer relativ eindeutig negativ beurteilt wurde. Und die hohen Kosten und der relativ geringe Umweltnutzen gegeneinander abgewogen wurden und gesagt wurden, nein, das war kein gutes Programm für die Umwelt, obwohl es halt als Umweltprämie vermarktet wurde und, glaube ich, sogar offiziell auch so hieß. Ne? Hieß das Umweltprämie? Lass mich kurz gucken, habe den Wikipedia-Eintrag auf. Ja, es ist wirklich Umweltprämie. Naja, das war halt schon ein bisschen Etikettenschwindel. Deshalb wunderte mich, dass jetzt das International Council on Clean Transportation, das ICCT, eine Abwrackprämie wieder in die Diskussion gebracht hat. Das ist jetzt schon ein bisschen her, das kam Mitte Oktober, aber die kümmern sich ja eigentlich um Clean Transportation. So, das ist Sinn und Zweck dieses Councils. Und diese Studie zielt darauf, den Umweltnutzen zu beurteilen. Also, es geht nicht darum, die Konjunkturmaßnahme, Abwrackprämie zu beurteilen, sondern den Umweltnutzen. Und die schlagen ganz explizit eine Abwrackprämie wieder vor. Und die Grundüberlegung, die dahinter steckt, ist, der deutsche Fuhrpark wird immer größer. Es gibt immer mehr PKWs und der CO2-Ausstoß im Verkehrssektor geht nicht zurück. Also er geht minimal, glaube ich, zurück oder ist im Wesentlichen stagnierend. Er müsste allerdings schon stark in den Sinkflug gehen, so wie wir es im Stromsektor erreicht haben. Da geht der CO2-Ausstoß ja deutlich zurück durch die regenerativen Energien. Aber der Verkehrssektor und der Wohnsektor hinken halt massiv hinterher. Und ja, klar, das liegt daran, dass der PKW-Bestand steigt und beim Wohnsektor vor allem auch daran, dass die Wohnflächen halt steigen. Und in diesen beiden Bereichen muss halt was passieren, sonst wird Deutschland die CO2-Ziele nicht erreichen können. In der Studie ist eine ganz schöne Grafik dazu, die zeigt, wie groß die Lücke heute schon ist und wie groß die Lücke noch werden wird, wenn nicht was am PKW-Bestand getan wird. Also klar, man könnte noch eine andere Maßnahme machen, das ist einfach weniger fahren, weniger mit dem Auto fahren. Das heißt wirklich Sprit über den CO2-Preis verteuern und die Leute dazu bringen, weniger zu fahren. Die andere Möglichkeit ist halt, den PKW-Bestand zu senken oder den PKW-Bestand zu erneuern. Und in diese Richtung zielt genau diese Überlegung der Abwrackprämie. Die Studie hat den schönen Titel Cleaning up Germany's Vehicle Stock, also Aufräumen im PKW-Bestand. Das hört sich jetzt auf dem ersten, vielleicht beim ersten Hören ein bisschen radikaler an, als es gemeint ist. Aber ja, das ist im Endeffekt schon gemeint. Aufräumen, säubern des existierenden PKW-Bestands. Und man fängt damit an, dass man halt die ältesten Autos verschrotten möchte. Bei Diesel errechnet die Studie, das ist kein Vorschlag, sondern das wird wirklich hergeleitet über die Studie. Ich erkläre gleich auch noch wie. Die älter sind als 15 Jahre und bei Benzinern, PKWs, die älter sind als 25. Das ist natürlich schon ein schönes Alter für ein Auto. Also Benziner über 25 Jahre, denkt man ja, das sind gar nicht so wahnsinnig viele. Steht aber in der Studie drin, wenn du Diesel, die älter als 15 Jahre sind und Benziner, die älter als 25 Jahre sind, kommt schon ein bisschen was zusammen. Der große Vorteil, sich auf diese doch sehr alten Autos zu beschränken, sind zwei. Das sind natürlich potenziell die dreckigsten Autos, ne, logischerweise. Also verbrauchen am meisten, haben nicht die modernste Motortechnik, haben vielleicht nicht die modernste Katalysatortechnik, elektrisch sind sie schon gar nicht. Und der zweite große Vorteil, diese Autos vom Markt zu nehmen, ist preiswert. Die Studie geht von einer Größenordnung von 2.000 bis 3.000 Euro aus, die man zahlen müsste, um die Autos mit einem theoretischen Restwert, also wenn man so zu so einem Auto-DAT-Restwert-Schätzer geht, dass man in der Größenordnung von 2.000 bis 3.000 Euro pro PKW landet. Das ist nicht so wahnsinnig viel Geld. Deshalb, es wäre theoretisch bezahlbar und es wäre in der Größenordnung, die die alte Umweltprämie 2009 auch gekostet hat. Das waren damals 2.500 Euro pro Auto. Die Abwrackprämie, ja, die rechnet sich nicht allein durch die Reduzierung des CO2-Ausstoßes. Dass diese Studie zu einem positiven gesellschaftlichen Nutzen kommt, liegt vor allem daran, dass auch der Gesundheitsnutzen mit in die Studie eingeht. Also eben nicht nur weniger CO2, also nicht nur Klimagas, sondern auch weniger Abgase, weniger Feinstaub, weniger Kohlenmonoxid und weniger Lärm. Denn das sind Dinge, die bei modernen Autos auf jeden Fall deutlich besser sind als bei den alten Autos. Das hat übrigens auch eine Nachuntersuchung der Umweltprämie 2009 schon ergeben. Das steht im Wikipedia-Artikel ganz gut drin, dass der Nutzen auf dieser Ebene Lärm, Feinstaub und den Geschichten besser ist und größer ist als der reine, als der Nutzen beim CO2, weil der Verbrauch nicht so wahnsinnig groß ist. Damals waren es so 20%, die die neuen Autos weniger gebraucht haben als die verschrotteten. Aber bei den anderen Sachen, bei Lärm, bei Feinstaub und so, war der Effekt wesentlich größer. Und das würde heute wahrscheinlich auch so sein. Jetzt muss man bei dieser Studie dazu sagen, diese Studie hat eben keine Konjunkturkomponente. Das heißt, die ist nicht daran gekoppelt, dass ein neues Auto gekauft wird. Es gibt wirklich für die Verschrottung des Autos das Geld. Man muss kein neues kaufen. Man kann sagen, ich kaufe mir ein E-Bike, ich kaufe mir gar kein Auto mehr, ich komme jetzt mit einem Auto statt zwei im Haushalt klar und so weiter. Auch daraus errechnet sich ein positiver Nutzen, weil für die Gesundheit ist es halt auch gut, wenn bestimmte Haushalte ganz auf ein Auto verzichten und dann laufen oder mit dem Fahrrad fahren oder den ÖPNV benutzen und mal zu Fuß zur nächsten Haltestelle laufen, ist auch mehr Bewegung, als man meistens hat, wenn man zum Auto läuft, das ja dann doch meistens vor dem Haus steht. Der große negative Faktor, den die Umweltprämie 2009 hatte, ist auch hier im Endeffekt der gleiche: Mitnahmeeffekte. Das heißt, Leute, die E-Auto abmelden wollen, geben sich jetzt vielleicht den Ruck und melden das Auto ab. Das sind dann häufig Leute, die vorher aber auch gar nicht viel mit dem Auto gefahren sind, wo der Nutzen gar nicht so groß ist. Oder Leute verschrotten ihr Auto, das eh nicht mehr über den TÜV gekommen wäre, und nehmen die Prämie mit. Freuen sich, dass sie dann für ihr Auto, was sonst bei Verkauf nach Afrika nur noch 400 Euro gebracht hätte, dann auf einmal wieder 2000 bringt. Aber ehrlich gesagt, mir fällt keine Maßnahme ein in diesem Bereich, bei dem man diesen Mitnahmeeffekt nicht hätte. Den haben wir halt im Endeffekt überall. Immer wenn wir Geld dazu geben, wenn wir Investitionen fördern in Fabriken, dann wird es halt auch Fabriken geben, die eh investiert hätten, ohne dass es eine Investitionsprämie gibt. Genauso wird man bei einer Umweltprämie Mitnahmeeffekte haben für Autos, die verschrottet werden, oder bei einer Elektroautoförderung Mitnahmeeffekte haben von Leuten, die sowieso sich ein Elektroauto gekauft hätten, oder bei dem Automobilverkäufer oder bei dem Hersteller, der dann halt 2.000, 3.000, 4.000 Euro mehr für sein Auto nehmen kann, weil er weiß, dass die Leute das dann auch bezahlen. So eine Maßnahme ist de facto nicht ohne Mitnahmeeffekte zu gestalten. Die Studie macht noch eine Sache. Wir haben ja gerade schon nicht über Christian Lindner geredet. Aber jetzt taucht er nochmal wieder auf. Sie vergleicht diese Maßnahme und die Kosten des Nutzens, die Abwrackprämie hätte, mit der Alternative E-Fuels. Die Berechnung kommt auf einen wirklich absurden Abstand, den eine Förderung über E-Fuels kosten würde. Also wenn man die E-Fuels in Deutschland herstellen würde, ist der Abstand sogar noch wesentlich größer. Ich glaube, die Kosten für den errechneten gesellschaftlichen Nutzen waren Faktor 3 oder Faktor 4 höher, wenn man die E-Fuels importieren würde, war es ein bisschen weniger, aber es war immer noch ein Riesenabstand. Die E-Fuels haben natürlich den Vorteil, dass sie CO2 sparen. Ansonsten sind die Einsparungen sehr überschaubar, weil E-Fuels verbrennen nicht wesentlich sauberer, ein bisschen, aber nicht viel. Werden weiterhin die alten Autos fahren, sie würden hier weiterhin den gleichen Lärm machen und sie würden hier weiterhin viel verbrauchen, also mehr als ein modernes Auto verbrauchen. Und deswegen sind E-Fuels so viel deutlich teurer als die Abwrackprämie, also die Prämie für die Verschrottung von alten Autos. Das ist der Teil, den diese Studie noch durchgerechnet hat mit den E-Fuels. Dann am Ende des Papers gibt es noch einen Vergleich, oder da werden noch dann andere Studien erwähnt vom Umweltbundesamt, die, glaube ich, schon relativ weit bekannt sind, dass es ein paar Maßnahmen gibt, die ja auch schon lange in der Diskussion sind, aber politisch fehlt es allen Parteien am Willen, das umzusetzen, die noch deutlich preiswerter wäre, ne? Also wo der Nutzen noch höher ist, als er bei dieser Abwrackprämie wäre. Und das sind die Klassiker, die immer diskutiert werden von Leuten, die die Mobilitätswende fordern. Die Abschaffung der Pendlerprämie, die Abschaffung des Dieselprivilegs, was auch wirklich sehr teuer ist, die Abschaffung des Dienstwagenprivilegs oder auch ein hoher CO2-Preis. Und alle diese Maßnahmen haben auch ein sehr gutes, sehr hohes Kosten-Nutzen-Verhältnis, weil mit relativ wenig Kosten oder bei der Abschaffung der Pendlerprämie würde ja sogar Geld für den Staat entstehen, gleichzeitig noch gesellschaftlicher Nutzen entstehen würde. Meine größte Kritik an der Studie ist auch eine alte Kritik aus der Umweltprämie, dass die Lösung sehr national gedacht ist. Also wir wissen, dass Autos, die in Deutschland nicht mehr cool sind, zu alt sind, nicht mehr über den TÜV kommen, in anderen Teilen der Welt anders beurteilt werden. Und da gibt's eine ganze Menge Leute, die sich über ein 15 Jahre altes Auto aus Deutschland noch freuen und dem noch 10 Jahre weiteres Leben geben. Da muss man nur mal nach Afrika. Früher war es Osteuropa. Ich glaube, da ist es nicht mehr so extrem. Aber zumindest, wenn du in den Nahen Osten gehst, wenn du nach Afrika gehst, da siehst du halt diese ganzen uralten Autos rumfahren. Und da fahren die halt noch 10 oder 15 Jahre weiter. Und sie lösen dort halt oft noch ein noch viel älteres Auto ab, was dann unter Umständen nicht mal einen Katalysator hat. Also,
ja, das kann ich aus Ägypten berichten.
Ja. Ja, ne? Und dann ist es halt eine Geschichte, die zumindest aus dem Klimaaspekt und dem CO2-Aspekt auch vielleicht gar nicht so super nützlich ist. Und wir lagern das Problem, ne? Also wir modernisieren den deutschen Fuhrpark und machen das dann hier besser. Gleichzeitig verhindern wir durch die Verschrottung aber, dass der Fuhrpark in anderen Ländern sich nicht erneuert. Das ist, ja, durchaus ein Nachteil dieser Maßnahme. Und das war es im Wesentlichen, was in der Studie steht. Ich habe bei Bayerischen Rundfunk, also BR24, bisschen Kritik und Sammeln von Stimmen dazu, werfe ich dann noch in die Shownotes, damit der Marco das verlinken kann, ein bisschen Diskussion dazu gefunden. Da weist der ICCT aber auch nochmal darauf hin, dass er auch wegen des Vergleichs mit den anderen Maßnahmen, Abschaffung Pendlerprämie, Abschaffung Dieselprivileg, Abschaffung Dienstwagenprivileg, explizit die Abwrackprämie nicht empfiehlt, sondern als zusätzliche Politikoption in die Diskussion wirft. So nenne ich das mal einfach. Ein anderer Punkt, der mir in dem BR24-Artikel ein bisschen komisch aufgefallen ist, dass da direkt wieder die initialen Kosten eines Elektroautos thematisiert werden und gesagt wird, ja, aber das Elektroauto, das muss ja dann auch erstmal die Batterie und das braucht ja dann wieder CO2 und so weiter. Den Punkt verstehe ich nicht so ganz, weil der ICCT, ich weiß gar nicht, ob es heißt der ICCT oder das ICCT, gar nicht explizit sagt, dass ein neues Auto gekauft werden muss. Die sprechen eigentlich über das Abwracken. So, Ende.
Also ihr könnt danach auch laufen oder euch ein Fahrrad kaufen.
Genau, genau. Man könnte danach auch andere Dinge machen. Deshalb finde ich diesen Punkt mit dem, die initialen CO2-Kosten eines Elektroautos sind dann auch hoch und das wird ja dann gar nichts sparen, geht ein bisschen neben den Punkt dieser Studie. Also das geht so ein bisschen am Thema vorbei. Jetzt muss man gucken, was die Politik daraus macht. Weil ich kann mir ehrlich gesagt diese Maßnahme so rein, also rein in Form, wir machen nur Abwracken und wir kümmern uns nicht um die Förderung des Neuverkaufs, nicht vorstellen. Ich kann mir das wirklich nicht vorstellen. Denke, es wird mindestens eine Kombination mit der Förderung von Elektroautos geben, wenn es eine schwarz-grüne Regierung geben sollte. Wenn es noch irgendwas anderes gibt, kann ich mir auch noch ganz viele andere Sachen vorstellen, nämlich, sondern dass man sich irgendwie frittenfettfahrende Diesel für eine umweltschonende Maßnahme erklärt und die dann auch mitfördert. Ich kann mir da alles Mögliche vorstellen. Man könnte allerdings sowas auch durchaus noch ein bisschen zielgerichteter machen, wenn man nur auf die Umweltaspekte zielt und nicht auf den Konjunkturaspekt und die Stabilisierung der deutschen Automobilindustrie. Man könnte die Prämie auch an ein Deutschlandticket koppeln. Es gibt ja durchaus so Versuche, wo man für die Abmeldung eines Autos 1 oder 2 Jahre den lokalen Nahverkehr bezahlt bekommt. Das hat man, glaube ich, auch mal irgendwo mit Älteren probiert, also die wirklich 75, 80, keine Ahnung sind und aus Sicherheitsgründen dann eher kein Auto mehr fahren sollten, hat dann gesagt, meld dein Auto ab und du bekommst 1, 2 Jahre Nahverkehr dazu. Jetzt würde man heute wahrscheinlich sagen, Deutschlandticket dazu. Oder man könnte die Prämie auch teilweise als Prämie für mit dem Kauf eines E-Bikes koppeln, ne? Wie du gerade schon quasi angeschnitten hast und sagt dann, meld die Abwrack, du kriegst halt 80% des Restwertes für dein Auto und wir geben dir noch 500 Euro drauf, wenn du dir ein E-Bike kaufst.
Das wird es in Deutschland nie geben.
Ja, glaube ich auch nicht. Ich werfe jetzt einfach auch wirklich nur noch so Dinge dann da rein, um diese relativ reine Geschichte vielleicht noch besser zu machen. Ich befürchte auch, dass sie schlechter gemacht wird. Ne? Oder man geht auch in die Richtung, die Frankreich probiert hat, und packt die Prämien sozial gestaffelt dazu. In Frankreich probiert man ja gerade ein Elektroauto-Leasing für 100 Euro im Monat, das du aber nur bekommst, wenn dein Einkommen nicht zu hoch ist. Und das ist in Frankreich schon, ich habe die Schwelle jetzt nicht mehr nachgeschaut, aber das war schon relativ niedrig. Also das war nicht so wie hier in Deutschland, wo Autos bis zu 90.000 gefördert werden und dir fragst, braucht jemand, der sich für 80.000 Euro ein neues Auto kauft, noch irgendeine Förderung? Die Schwelle war schon relativ gering und sie war auch an einen langen Arbeitsweg gekoppelt. Ich meine, es wären 40 Kilometer Pendlerstrecke gewesen. Und wenn du die Bedingungen erfüllst, das heißt, jetzt wirklich aus dem Kopf, es waren, glaube ich, 35 oder 40.000 Euro Jahreseinkommen. Und du fährst mehr als 40 Kilometer, kannst du über den französischen Staat gefördert für 100 Euro im Monat ein Elektroauto bekommen. So, das ist natürlich schon ein ganz nettes Angebot, ganz gute Idee dahinter und sozial, der Versuch, das sozial gerecht zu gestalten. Da kann man sich viele Dinge vorstellen. Ich denke, keine von den meiner Meinung nach guten Erweiterungen wird es überleben. Und ich denke, es wird irgendwas Doofes werden, wo man wieder vielen Leuten, die eigentlich viel Geld haben, noch Geld dazu gibt, die es gar nicht unbedingt benötigen. Oder man wird es halt wirklich wegen der Konjunktur an den Neukauf eines Autos koppeln.
Ja, aber wir müssen ja irgendwann mal da auch weiterkommen. Also wir können ja nicht ständig die Konjunktur ankurbeln und gleichzeitig dann nicht die Dinge tun, die getan werden müssen, damit man in Deutschland Elektroautos besser nutzen kann oder ne, also Infrastruktur dafür. Weil am Grunde die meisten Leute sagen dann, ach, wenn ich mir ein Elektroauto kaufe, habe ich Angst, dass das irgendwie mir ausgeht oder ich zu lange tanken muss. Dann brauchst du halt eine Infrastruktur, dass überall so eine Tankstelle rumsteht. Rheinmetall, unser liebster Waffenhersteller in Deutschland, hat ja da sogar Ladeinfrastruktur für entwickelt. Das ist ganz interessant, was die da machen, die man jetzt schon irgendwo billig verbauen kann und dann quasi später noch aufrüstet. Aber also ne, in den Städten da, diese Absperrdinger, also jedenfalls irgendwo muss es ja eigentlich eine Maßnahme geben, die mal so an den Kern rangeht, die auch die deutsche Automobilindustrie in die richtige Richtung schiebt, die den Leuten die Angst nimmt und so weiter und so fort. Aber ich habe es ja schon gehört. Ne? Ich glaube, der Söder war es, der als erstes irgendwas von einer Abwrackprämie geschrien hat. Also wir können ja nicht jedes Mal so eine Abwrackprämie machen und dann irgendwie glauben, das hilft der Automobilbranche. Wir sehen ja, dass es ihr nicht hilft. Im Gegenteil, die freut sich dann, dass sie ihre viel zu marktuntauglichen Elektroautos dann vielleicht sogar noch einen Ticken billiger loskriegt, dann auch mal ein kurzer Hub nach oben ist da beim Verkauf. Also sobald das Ding weg ist, ist der auch wieder weg, weil die Autos einfach nichts taugen. Also das kannst du eigentlich nicht mehr machen, gerade wenn wir sagen, wir wollen ja sparen und wir müssen 50 Millionen Sachen finanzieren, wir müssen uns also fokussieren, dann können wir gerade nicht in Konjunkturprogrammen denken, sondern wir müssen in Struktur denken, die dann der Konjunktur hilft auf lange Sicht.
Ja, das wären die nachhaltigen Maßnahmen. Ich glaube, also wenn das in der deutschen Automobilindustrie so weitergeht, wie sich das gerade abzeichnet, ne, und wir jetzt noch so ein Stagnations- oder ja, wir bekommen diese Zollprobleme dazu und der deutsche Automobilexport hinkt auch noch in die USA, der ja durchaus ein entscheidender Faktor ist. Ne? Ich glaube, die USA sind Deutschlands größter Handelspartner. Größter einzelner Handelspartner, würde man das hier schon merken. Und wenn das so kommt, glaube ich, kriegen wir so eine kurzfristige Maßnahme. Das ist natürlich eigentlich nicht das, wo man wirklich das Geld investieren sollte. Das sollte man eher in langfristige Dinge stecken.
Es sind keine Investitionen. Das ist ja der große Streit gerade, ne? Ja. Bei der Schuldenbremse, dass man ja alle sagen, ja, für Investitionen können wir das ja anders sehen. Ja gut, aber dann sind das keine Investitionen.
Subventionen. Nee, sind es auch nicht. Also das ist klar, aber dann schiebt man halt irgendwelche andere Mittel dahin. Ja, lass uns mal überraschen, was dann da kommt und wer an die Regierung kommt und welche Maßnahmen dann da umgesetzt werden. Ich befürchte, dass wir wieder, wenn wir sowas bekommen, einen sehr starken konjunkturellen Anteil da rein gedacht kriegen für die Stabilisierung. Und ja, dann werden dann Elektroautos gefördert. Vielleicht kriegen wir auch wieder eine Abwrackprämie in Kombination mit Elektroautos. Schauen wir mal. Ich glaube nicht, dass wir sowas bekommen.
Wir können jetzt auch einfach mal positiv sein und sagen, der Friedrich Merz, der wird uns alle überraschen und wir werden bewundernd vor dem stehen, was getan wird.
Ja, okay, jetzt höre ich auf, weil besser wird's nicht. Optimistischer wird nichts. Ich hatte übrigens noch eine Frage vor der Studie, die ich, nachdem ich die gelesen habe, nachdem ich die grobe Idee hatte, vielleicht hat ja irgendjemand wirkliche Insights da rein. Es ist ja in der Studie ein Modell genannt, nachdem das alles modelliert wurde. Ne? Also was stoßen die Autos aus, wie alt sind die Autos, das sind alles Zahlen vom Kraftfahrtbundesamt und dann wird es halt irgendwie modelliert. Was ich mich gefragt habe, ist in der Studie berücksichtigt, dass alte Autos meistens deutlich weniger fahren als neue Autos? Also der Klassiker, überdurchschnittlich viele Kilometer Fahrer, das sind halt die üblichen Vertriebsleute, das sind die Firmenwagen, die dann oft mit 30.000, 40.000 Kilometer Jahresfahrleistung geleast werden für 3 Jahre und dann gibt es wieder direkt das nächste Auto. Das machen halt Autos, die 15 Jahre alt sind oder 25 Jahre alte Diesel erst recht nicht. Das sind dann oft Autos, die als Zweitwagen rumstehen und dann eben auch sehr viel weniger fahren. Ob das in der Studie drin ist. Ich habe die Studie gelesen, es wird das Modell benannt, nachdem das alles berechnet wurde. Diesen Punkt habe ich aber explizit nicht gefunden und ich bin nicht mehr dazu gekommen, die genauen Parameter des Modells zu verstehen. Die findet man bestimmt auch irgendwo, aber da bin ich mehr zugekommen. Vielleicht weiß das ja jemand, ob das in diesem Modell und der Modellierung drin ist. Das würde mich persönlich mal interessieren. Gut, das war meine Abwrackprämie 2.0 und ich glaube, das Thema wird uns 2025 in irgendeiner Art und Weise wieder auf den Tisch kommen.
Ja, meine These für 2025 ist ja, dass wir sehr stark darüber diskutieren werden, dass in der EU, und das deutet sich ja jetzt auch schon überall an, ich habe das mal vor kurzem irgendwo auch gesagt, bevor es anfing, aber es deutet alles darauf hin, CO2-Bepreisung, das wird es schwer haben zu überleben.
Ja, wollen wir da als Thema, weil ich sag nochmal 2 Sätze dazu, ne, zu der CO2-Bepreisung. Das zeigt sich, wie wichtig Zeitstränge sind bei so Sachen, ne? Also einen CO2-Preis einzuführen ohne Klimageld, danke Christian Lindner, ist halt keine gute Idee. Und einen CO2-Preis in der EU einzuführen ohne diese Border Adjustment Tax, die ja auch jetzt kommen soll. Aber es ist halt falsch, die eine Maßnahme in den 2010er Jahren einzuführen und die Ausgleichsmaßnahme Border Adjustment Tax am Ende der 20er Jahre erst einzuführen. Das geht nicht. Man muss das zeitgleich machen und man muss mit der CO2-Bepreisung das Klimageld machen. Und wenn man den CO2-Preis in Europa so hoch haben will, dass er wirkt und die Leute auf sparsamere Verkehrssmittel umsteigen oder CO2-sparsamere Verkehrsmittel umsteigen, dann muss auch diese Border Adjustment Tax rein, weil sonst kann die Industrie in Europa nicht überleben. Es ist so. Und die beiden Maßnahmen dürfen nicht 15 Jahre auseinanderliegen. Das geht nicht. So, Ende. Mein Wort zum Sonntag.
Dann lass uns doch mal in den Gesellschaftsteil watscheln. Ich habe einen Pick, den ich schon mal gepickt habe. Und zwar habe ich ja vor einiger Zeit, das ist noch gar nicht so lange her, die Serie Pachinko gepickt. Und da ist jetzt die 2. Staffel rausgekommen. Ich glaube schon im August, aber ich habe es erst jetzt geguckt. Und muss sagen, die hohe Qualität der 1. Staffel setzt sich in der 2. Staffel fort. Also sehr sehenswert weiterhin. Hat mir sehr gefallen, auch ästhetisch, thematisch. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber es geht natürlich in der Familiengeschichte weiter. Das Ganze basiert ja auf einem Buch, wo man aber so ein paar Sachen ganz anders gemacht hat, als im Buch waren. Gibt es meines Erachtens nur auf Apple TV. Das ist dann vielleicht die Einschränkung für die eine oder den anderen.
Mhm.
So, was ist dir eingefallen?
Ich muss, finde den Podcast nicht mehr. Ich hasse dieses neue Overcast, obwohl ich zum ersten Mal in meinem Leben dafür bezahlt habe. Ich habe nur noch 19 gestarte, also gebookmarkte, favorisierte Podcasts. Das stimmt vorne und hinten nicht. Ich habe bestimmt 300 gefafft, deswegen.
Haben die endlich mal ihre Oberfläche überarbeitet, die so immer so katastrophal war?
Ich fand die vorher total gut. Ich finde sie jetzt chaotischer als vorher, ist aber natürlich auch viel Gewöhnungssache. Ich habe ja andere Probleme, wie dass meine Downloads viel häufiger abbrechen, als sie früher abgebrochen werden. Und bin gerade nicht zufrieden. Ich habe jetzt einen 10er reingeworfen, hat jetzt den Preis erhöht auf 15 im Jahr, das Abo. Ich habe gedacht, werfe ich vorher schnell nochmal einen 10er rein, damit ich jetzt als zahlender Kunde meckern kann und gebe dem nochmal ein Jahr. Aber dass jetzt meine Fafs weg sind, ist echt, ich habe gerade gesagt, jetzt zeigt mir die in der Web-Oberfläche mir nicht mehr an. aber ich habe dieses Jahr exakt einen gefafften Podcast. Und das stimmt vorne und hinten nicht.
Gut, der Ulrich hat also keinen Pick und auch kein Bier.
Nein, ich war ja auch krank. Das war so wenig Bier getrunken in letzter Zeit.
Jetzt hat er es verraten, dass er unser Fachkräftemangel war.
Genau. Nee, es gab doch ja auch jetzt eine Diskussion über, ob die Deutschen alle blau machen. Ich gebe zu, ich habe blau gemacht. Ich war gar nicht krank. Nein, ich war wirklich krank.
Ja, hättest du blau gemacht, hättest du ja wenigstens aufnehmen können, ne?
Ja, hat man ja tatsächlich schon mal vor zwischendurch, da habe ich gesagt, ah nee, jetzt kann ich nicht. Und dann hat der Arzt mich wirklich nochmal eine ganze Woche weiter krank geschrieben. Also es ging mir auch wirklich nicht gut.
Also unser Pick ist nicht krank werden.
Unsere Empfehlung ist das.
Ja, es ist ja auch, es geht ja auch schon wieder rum, ne? Überall fallen so wie die Spatzen vom Baum. Das war gerade wieder die Zeit des Krankseins. Nee, ich habe auch kein Getränk. Das mache ich dann beim nächsten Mal wieder. Muss ja immer ein bisschen sparsam sein mit meinen Getränken. So oft kann ich auch nicht in Urlaub fahren. Aber ich kann euch verraten, dass Heineken in Ägypten ist jetzt zwar in Ägypten sicherlich das beste Bier, aber ansonsten würde ich eher nicht dazu greifen, außerhalb von Ägypten. In dem Sinne, dann widmen wir uns dem Ende. www.mikroökonom.de, da findet ihr dann alles Weitere. Und dann wünschen wir euch noch eine schöne Zeit. Bis alsbald mal wieder. Tschüss.
Ciao.
Das war Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Du willst unsere exklusiven Premium-Folgen schon vor allen anderen hören? Dann werde jetzt Mitglied und unterstütze uns mit deiner Spende auf mikroökonomen.de. Bis zum nächsten Mal.